Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Gemeinde, von Zeit zu Zeit gerät manches ins Wanken. Die Sicherheit, die wir zu haben glauben, das feste Vertrauen darauf, dass es gut weitergeht, weil es bisher so lange gut ging. Von Zeit zu Zeit geraten wir ins Straucheln. Vielleicht verliert unser Fuß seinen Halt und der Tag liegt in Scherben. Von Zeit zu Zeit spüren wir, dass sich viel verändert. Dass Schlimmes passiert und wir mit unseren Möglichkeiten wohl nicht so viel ausrichten können, wie wir es uns wünschen. In unserem Leben, im Leben unserer Familie, auch in der Welt. Jetzt sind es schon mehr als 50.000 Tote nach dem Erdbeben in Syrien und der Türkei. Viele Menschen haben unsagbar viel verloren. In der Ukraine ein schrecklicher, sinnloser Krieg, der unsägliches Leid verursacht und mich daran zweifeln lässt, wie Frieden werden kann. Und all die anderen Krisenregionen in der Welt und in unserem Leben. Von Zeit zu Zeit schreibt Goethe in seinem Faust 1808 und spielt dabei auf unseren Predigttext an, den ich erst später lese. So heißt es bei Faust im Prolog im Prolog im Himmel, nachdem Gott mit den drei Erzengeln und mit Mephistopheles, dem Teufel, gesprochen hat und dann Mephistopheles allein zurückbleibt. Da sagt der Teufel: Von Zeit zu Zeit sehe ich den Alten, also den Herrn, Gott selber, und hüte mich, mit ihm zu brechen. Es ist gar hübsch, von einem großen Herrn so menschlich mit dem Teufel selbst zu sprechen. Wie kann man sicher sein, dass das Leben klappt und dass es gut kommt? Eine Frage, die wir uns vielleicht auch stellen, vielleicht mal mehr oder weniger bewusst. Zur Zeit des Alten Testaments war dies eine ganz entscheidende Frage. Wie kann man sicher sein, dass das Leben gut kommt? Zum Beispiel im Psalmbuch wird diese Frage gleich vorne im ersten Psalm beantwortet. Ich lese den ersten Psalm in der Zürcher Übersetzung. Wohl dem, der nicht dem Rat der Frevler folgt und nicht auf den Weg der Sünder tritt, noch sitzt im Kreis der Spötter, sondern seine Lust hat an der Weisung des Herrn und sinnt über seiner Weisung Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum an Wasserbächen gepflanzt. Er bringt seine Frucht zu seiner Zeit und seine Blätter welken nicht. Alles, was er tut, gerät ihm wohl. Nicht so der Frevler. Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Frevler nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, der Weg der Frevler aber vergeht. Wer gottesfürchtig ist, wer auf die Weisung des Herrn hört und danach lebt, dessen Leben gelingt. Wer aber nicht gottesfürchtig ist, wer nicht auf Gottes Worte hört, wer ein Frevler, ein Gottloser, ein Sünder ist, dessen Leben misslingt. So sagt es der Psalm 1. Also in Kurzfassung, die 10 Gebote halten, Gutes tun, auf Gott vertrauen, dann gelingt das Leben. Eine einfache Antwort. Die, glaube ich, schon auch oft stimmt. Auf Gott vertrauen gibt mir ein gutes Ziel in meinem Leben. Auch einen festen Grund. Die 10 Gebote halten führt dazu, dass das Leben in Gemeinschaft gelingen kann. Damit steigen die Chancen, dass es auch dem Einzelnen, dass es uns gut geht. Aber von Zeit zu Zeit machen wir eine ganz andere Erfahrung. Eine schwere Erkrankung, ein Unfall, ein Unglück und das Leben ist aus der Bahn geworfen. Ein Erdbeben, das so schlimm ist, dass man sich fragen kann, wie Gott das zulassen konnte. Ein Krieg, sogar in Europa, der Tod und Leid bringt, fast völlig überraschend kam und uns fragen lässt, wie Friede werden kann, wenn ein solcher Mensch so viel Macht hat, sogar über Atombomben. Die einfache Antwort, die Theologie nennt dies die Weisheitstheologie. Die einfache Antwort, dem Gerechten, dem Gottesfürchtigen wird es gut gehen, dem Ungerechten, dem Gottlosen dagegen wird es schlecht ergehen. Deshalb ist der Mensch weise, der sich bemüht, Gott zu vertrauen und Gutes zu tun. Sein Leben wird gelingen. Das stimmt offensichtlich so nicht. Oder zumindest nicht immer. Schon zur Zeit des Alten Testamentes geriet diese eben zu einfache Gleichung ins Wanken. Und man stellte sich Fragen. Wie kann man es erklären, wenn einen das Leid trifft? Das Hiob-Buch, und erst jetzt komme ich zum heutigen Predigttext. Das Hiob-Buch bedenkt diese Frage. Ich lese den Predigttext aus dem 2. Kapitel, die Verse 1 bis 13 in der Übersetzung der Basisbibel. Danach kamen die himmlischen Wesen wieder zusammen und traten vor den Thron des Herrn. Auch der Satan war unter ihnen und trat vor den Thron des Herrn. Da fragte der Herr den Satan, woher kommst du? Der Satan antwortete dem Herrn, ich habe die Erde durchstreift. Ich war mal hier und mal dort. Der Herr fragte den Satan weiter, hast du auch meinen Knecht Hiob beobachtet? Es gibt auf der Erde keinen Menschen wie ihn. Er ist fromm und führt ein vorbildliches Leben. Er begegnet Gott mit Ehrfurcht und hält sich von allem Bösen fern. Noch immer hält er sich frei von Schuld. Du hast mich umsonst überredet, ihn ins Unglück zu stürzen. Doch der Satan antwortete dem Herrn, Haut für Haut, ein Mensch gibt alles her, wenn er nur die eigene Haut retten kann. Aber strecke doch einmal die Hand aus, greife seinen Körper und seine Gesundheit an. Dann wird er dir ins Gesicht fluchen. Da sagte der Herr zum Satan, gut, ich gebe ihn in deine Gewalt, doch sein Leben musst du ihm lassen. Danach verließ der Satan den Herrn und sorgte dafür, dass Hiob krank wurde. Geschwüre brachen aus und bedeckten ihn von Kopf bis Fuß. Da nahm er eine Tonscherbe, um sich zu kratzen. Er saß auf dem Boden, mitten im Dreck. Seine Frau sagte zu ihm, willst du dich noch immer frei von Schuld halten? Verfluche endlich Gott, sodass du stirbst. Da antwortete er ihr, dummes Gerede. Wenn wir das Gute von Gott bekommen, sollten wir dann nicht auch das Böse annehmen? Bei allem ließ Hiob sich nichts zu Schulden kommen. Kein böses Wort kam ihm über die Lippen. Drei Freunde Hiobs hörten von all dem Unglück, das ihn so schlimm getroffen hatte. Sie kamen zu ihm, jeder aus seinem Heimatort. Eliphas aus Teman, Bildad aus Schuach, Zophar aus Naama. Sie hatten miteinander verabredet, Hiob zu besuchen. Sie wollten ihm ihr Mitgefühl zeigen und ihn trösten. Schon von Weitem sahen sie ihn, aber sie erkannten ihn nicht wieder. Da brachen sie in lautes Wehklagen aus, jeder von ihnen zerriss sein Gewand und streute sich Staub auf den Kopf. Dann setzten sie sich zu ihm auf die Erde. 7 Tage und 7 Nächte saßen sie da und sprachen kein einziges Wort, denn sie sahen, wie heftig sein Schmerz war. Erzählungen wie die von Hiob gab es schon damals einige im alten Orient und in der Antike. Die Bibel stellt Hiob vorbildlich dar. Er glaubt an Gott und bemüht sich, ein gutes, gerechtes Leben zu führen. Zu Beginn des Hiob-Buches wird er als einen reichen Beduinenscheich dargestellt. Er hatte 7 Söhne und 3 Töchter und besaß 11.000 Tiere. Dann wird ihm eine schlimme Nachricht nach der anderen überbracht. Auf eine Hiobsbotschaft folgt die nächste. Räuber aus Arabien töten die Knechte und nehmen alles mit. Dann verbrennt ein Feuer die ganze Schafherde und sogar auch noch die Hirten. Das Haus, in dem alle seine Kinder feiern, bricht bei einem schweren Sturm zusammen und alle Kinder sterben auf einmal. Unser Predigttext zeigt die nächste Eskalationsstufe auf. Verlor Hiob vorher seinen Reichtum und seine Kinder, so wird er nun schwer krank. Wie kann all das erklärt werden, wenn er doch so gottesfürchtig ist? Nun kommen seine Freunde ins Spiel. Zuerst 3 und schließlich noch 1/4. Ihre Hilfe, in Anführungszeichen, ist schließlich die, dass sie Hiob auch noch beschuldigen. Wenn all das passiert ist, dann müsse er doch einen schweren Fehler gemacht haben. Dann müsse er doch an Gott schuldig geworden sein. Die Freunde wollen ihn wieder, so denken sie, auf die rechte Bahn zurückbringen. Was für eine Hilfe, wenn es einem so schlecht geht. Vielleicht kennt ihr das auch aus eurem Leben. Wenn es einem schlecht geht, kommt gleich jemand, der es besser weiß. Hiob klagt Gott sein Leid. Er klagt Gott sogar an. In all dem großen Leid spricht Gott schließlich in 2 langen poetischen Reden zu Hiob. Diese Gottesreden betonen, wie groß Gott als Schöpfer ist, wie geheimnisvoll er alles geschaffen hat und wie wenig ein Mensch begreifen kann, was alles geschieht. Im Hiob-Buch führen diese Reden bei Hiob dazu, dass er weiterhin an Gott glaubt und ihm vertraut. Sein Glaube wird sogar noch tiefer. Dann heißt es, also Hiob sagt dann, bis dahin kannte ich dich, also Gott, nur vom Hören sagen. Doch jetzt hat mein Auge dich wirklich gesehen. Die Freunde Hiobs, die Besserwisser und Vertreter der alten Weisheitstheologie, weist Gott zurecht. Nachdem der Herr so mit Hiob geredet hatte, wandte er sich an Eliphas aus Teman und sagte: Ich bin zornig auf dich und auf deine beiden Freunde, denn ihr habt nichts Wahres über mich gesagt, so wie es mein Knecht Hiob getan hat. Die einfache, zu simple Weisheitstheologie wird abgewiesen. Es stimmt eben nicht, dass es einem immer gut geht, wenn man an Gott glaubt und Gutes tut. Die Erfahrung lehrt, dass es auch anders kommen kann. Im Hiob-Buch, und das finde ich ist die Stärke, sieht Gott das Leiden des Hiob. Er hört ihn. Er hört seine Klagen und seine Anklagen. Wenn wir auf das kleine Bild schauen, das ich Ihnen beim Hineingehen gegeben habe, das ist eine Hiob-Skulptur, die vor einer Kirche in Nürnberg steht. Ich finde es eindrücklich, wie der Kopf gesenkt ist, eigentlich auf Schulterhöhe, sodass man den Kopf fast gar nicht erkennen kann. Er stützt die Hände nachdenklich und traurig auf seine Oberschenkel. Man kann das Leid richtig spüren, was dieser Mensch erdulden musste. Und auch der Künstler Gerhard Marx musste einiges erdulden im Dritten Reich, wurde er entlassen, weil seine Kunst als entartet galt. Das Hiob-Buch scheint mir wichtige existenzielle Fragen zu stellen. Und es ist, glaube ich, schwierig, Antworten zu geben, die zu schnell kommen. Am Ende des Hiob-Buches wendet sich alles wieder zum Guten. Und auch da denke ich, manches Leid, manche Schlimme müssen wir einfach ertragen und versuchen, so gut es eben geht, damit zu leben und darauf vertrauen, dass Gott uns auch gerade in unserer Schwäche die Kraft gibt, die wir brauchen und benötigen. Im Hiob-Buch kommt am Ende alles sogar noch besser als am Anfang. Hiob bekommt nun doppelt so viele Tiere wie vorher. Er bekommt wieder 7 Söhne und 3 Töchter. Und dann heißt es so ungefähr, er lebte danach noch 140 Jahre und hatte Freude an seinen Kindern und Enkelkindern bis in die 4. Generation. Fällt damit das Hiob-Buch wieder zurück in die alte Weisheitstheologie? Ich weiß es nicht, aber ich denke, das Hiob-Buch kann uns helfen, auszuharren, kann uns helfen, darauf zu vertrauen, dass Gott unser Leiden wahrnimmt, dass er es ernst nimmt und dass er auch das Leid in der Welt sieht und ernst nimmt. Und eine andere, vielleicht zu leichte Interpretation könnte es sein, wenn wir das Schlimme in der Welt vorschnell auf eine böse Macht, auf einen Teufel schieben. Das ist natürlich ein schwieriges Thema und ein Thema, das auch in manchen Gemeinden, in manchen Gegenden vielleicht noch häufiger vorkommt, als man denkt. Also ich habe zum Beispiel in einer Gemeinde einen Anruf erhalten, dann sagte mir jemand, bei uns im Haus, da passieren ungewöhnliche Dinge. Ob denn da der reformierte Pfarrer nicht mal vorbeikommen kann und etwas machen kann. Denn der katholische Priester war nicht erreichbar und dann hat man in der Not eben bei mir angerufen. Ich bin bei solchen Interpretationen eher etwas vorsichtig und zurückhaltend. Und ich glaube, auch die Bibel ist da ganz vorsichtig und zurückhaltend. Denn wenn jetzt das Hiob-Buch, was ich glaube, ein poetisches Werk ist, ein theologisches Werk, so wie es im alten Orient auch schon lange vorher in einer ähnlichen Thematik bereits existierte, würde ich nicht alles zu wörtlich nehmen. Auch die Erzählung im Rahmen, dass eben Gott und der Teufel direkt miteinander sprechen, das ist eine Vorstellung, die eigentlich im Alten Testament ziemlich fern liegt. Denn im ganzen Alten Testament kommt Gott nur kommt der Teufel nur ganz, ganz selten vor. Also die Vorstellung, dass das Leiden und das Schwere auf einen Widersacher zurückzuführen wäre, da ist das Alte Testament ganz zurückhaltend. Und gleichwohl, wir merken natürlich, es gibt in der Welt auch viele Mächte und Kräfte, die man sich kaum vorstellen kann, anders als man, dass man sagen würde, es ist das Böse, was passiert. Wenn man in die Ukraine guckt, wie die Wahrheit verdreht wird und dieses Verdrehen, das sagt das Neue Testament, ist eigentlich die Übersetzung des Satans. Also der Satan ist der Diabolus, der alles durcheinander wirft, der die Wahrheit völlig verdreht, sodass niemand mehr die Wahrheit erkennen kann. Das wäre eigentlich die griechische Übersetzung des Satans. Ich denke, hier sollten wir vorsichtig sein. Wir wissen es nicht genau. Für mich zeigt das Hiob-Buch, dass Gott uns hört in unserem Leiden, dass er bei uns ist, auch in unserem Leiden. Und da sind wir in der Passionszeit. Jesus geht seinen Weg nach Jerusalem. Er nimmt sein Geschick auf sich, auch für uns. Und Gott ist mit ihm in seinem Leiden. Und auch da gibt es keine schnelle Lösung, sondern er geht seinen Weg in Demut und Hoffnung weiter bis ans Kreuz. Und Paulus sagt, Gott ist gerade in den Schwachen mächtig. Das wünsche ich uns, dass Gott gerade in Schwachheit, in unserer Schwachheit, in unserem Leiden bei uns ist und so in uns mächtig sein kann. Dies wünsche ich uns, dass wir dies spüren dürfen. Amen.